letztendlich ist, ja, es kommt immer darauf an, wie ich in das Thema einsteige. Und der Einstieg muss einfach relativ soft sein, darf noch nicht so sehr auf Penis und Muschi und keine Ahnung was getrimmt sein. Es geht einfach um professionelle Gruppenarbeit, geeignete Methoden finden, die Gruppe erstmal kennenzulernen, einen ganz soften Einstieg zu machen und sich dem Thema langsam anzunähern. Und es ist zu beobachten, dass dann das Gekicher auch deutlich abnimmt, auch relativ schnell abnimmt. Eine Methode kann ich ganz kurz erklären, die nennt sich Liebeshaus. Da wird in einer Gruppenarbeit, werden Begriffe gesammelt und auf kleine Post-its geschrieben. Was stellst du dir vor unter einer Liebesbeziehung? Welche Aspekte gehören zu einer Liebesbeziehung? Da steht dann drauf Treue, Liebe, auch Sex, Geschlechtsverkehr eben, alle möglichen Sachen, die man sich selber unter einer Liebesbeziehung vorstellt. Und die Jugendlichen haben dann die Aufgabe, aus diesen Post-its ein Haus aufzulegen, auf dem Boden oder auf dem Flipchart. Die bauen sich quasi ein Liebeshaus und erklären dann, diese Begriffe sind im Boden, das Fundament, die sind existenziell wichtig für eine Liebesbeziehung. Und das beschützende Dach zum Beispiel. Und da kann man dann sehr gut ins Thema einsteigen und sehr viel sprechen, weil man jeden einzelnen Begriff beleuchten kann. Warum steht der Begriff da und warum ist er genau an dieser Stelle im Haus eingebaut? Und dann hat man die Aufmerksamkeit der Gruppe eigentlich schon beim Thema.
Klar, weil sie es selber sozusagen geschaffen haben.
Genau.
Ja. Ja, sehr coole Übung. Mich würde super interessieren, welche Sprache verwendet ihr denn? Weil gerade in der deutschen Sprache gibt es ja eigentlich nur zwei Kategorien. Entweder so klinisch tot, ja, oder irgendwie versaut und schmutzig. So. Und mich würde super interessieren, was verwendet ihr denn für eine Sprache?
Ich denke, man muss ein bisschen Gespür für die Gruppe kriegen. Wo passt was besser? Ich glaube, oft ist es auch eine Mischform. Gut, ich selber halte mich jetzt auch noch für relativ jung geblieben. Ich muss jetzt nicht die klinische Sprache so verwenden, wenn mir das F-Wort mal über die Lippen geht. Ich glaube, das können wir die Jugendlichen noch verzeihen und es passt trotzdem noch, wobei ich schon versuche, die korrekten Begriffe zu verwenden. Dass ein Penis ist ein Penis und alle weiteren Begriffe einfach. Dass man die Dinge beim Namen nennt, ist auch innerhalb der Sexualpädagogik oder Sexualerziehung wichtig. Die Dinge nicht, so der kleine Pullermann, das ist Quatsch, das ist und bleibt ein Penis.
Ich könnte mir schon vorstellen, dass allein nur so ein bisschen dieses Angst vor dem Sprechen darüber zu verlieren, dass es den Jugendlichen schon unendlich weiterhilft. Also, dass die da schon komplett durch die Decke gehen, weil sie vielleicht das erste Mal einfach ihre Bedürfnisse verbalisieren können, ohne komplett rote Ohren zu kriegen.
Absolut richtig. Wenn sich die Gruppe dann auch vertraut ist über meinetwegen 2, 3 Stunden Gruppenarbeit, dann trauen sie sich auch mehr. Und dann, ja, wie ein Wasserfall. Da kommen viele Fragen. Die Jugendlichen wollen ganz viel wissen. Man merkt immer, es ist ähnlich wie euer, ich frage für einen Freund. Ich kenne da jemanden, der hat. Von sich selber erzählt kaum jemand was. Manchmal ja, manchmal nein, aber es ist schon so, ich habe da mal gehört, so und so, und es stimmt es wirklich? Viele Geheimnisse, Mutmaßungen. Und da kann man dann gut arbeiten, ja.
Das heißt, dann geht es dann auch über 24 Ecken. Ja, also der Cousin von einem Kumpel, dem Vater, der hat mir mal erzählt, dass stimmt es denn wirklich, dass?
Genau.
Mega gut, mega gut. Ja, klar, aber Hauptsache, sie sprechen darüber und wenn dann jeder im Raum einfach weiß, okay, da geht es jetzt eigentlich schon um uns. Auch wenn wir es nicht aussprechen und es steht so als unausgesprochene These im Raum, das soll es ja recht sein. So.
Ganz genau, ja. und sie haben endlich einen Ort, um drüber zu sprechen. Mhm. Ich weiß nicht, wie offen Eltern heutzutage sind, ob sie offen über Sexualität sprechen, vielleicht sogar über die eigene Sexualität, wäre ja auch denkbar. Ich bin in einer Generation aufgewachsen, mit mir wurde über Sexualität nicht gesprochen. Mhm. Also ich hatte auch dieses klassische Vater-Sohn-Aufklärungsgespräch nicht. Es war bei uns nie Thema. Mhm. Und ich denke, es wäre schon wichtig gewesen, da den ein oder anderen Satz drüber zu verlieren. Oder dass ich zumindest keine Scham oder keine Angst habe, meinen Vater gewisse Dinge zu fragen, die mich interessieren als heranwachsender Mann. So, Papa, wie ist das? Ich habe jetzt, keine Ahnung, neue Sachen an mir entdeckt. Bitte hilf mir. Und ich glaube, dass viele Jugendliche mit dieser Verwirrtheit irgendwie aufwachsen müssen. Und Offenheit, ja, hilft.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen, was du sagst. Diese Aufklärung innerhalb der Familie und so weiter, ich glaube, da hatten wir auch noch so ein unangenehmes Gespräch mit unseren Nachbarn. Und ich glaube, das wurde sogar auf Video festgehalten, weil weiß ich ja nicht, ob man es irgendwann bei einer Hochzeit mal wieder oder so. Da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon.
Bleibt spannend.
Ja, so nach dem Motto, ja, so früh übt sich, ja, wenn ich dann von den Kaulquappen erzähle. Ja. Mir daheim im Wohnzimmer und alles ist auf Video. Vielen Dank. Ich begrüße ja meine Mutter an der Stelle, die das sicherlich hört. Danke, Mama. Ja, worauf wollte ich ihn jetzt raus? Jetzt habe ich so viel Scheiße gelabert. warte mal, ich hatte das so. Ah ja, genau. Mich würd's natürlich super interessieren, deine Meinung. Wir bekommen ja von unseren Eltern extrem viel Werte mit. Ja, extrem viel Werte, extrem viel Glaube auch, wie Dinge zu laufen haben. Sei es jetzt in Bezug auf Geld, sei es jetzt in Bezug auf Beziehungen, sei es jetzt einfach in Bezug auf, wie verhalte ich mich im Leben. Und ich hatte mal so diesen Gedanken, manchmal ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass unsere Eltern nicht oder nur sehr, sehr wenig mit uns über unsere Sexualität gesprochen haben, weil in dem Moment laden die ja uns ihr Päckchen nicht auf. Also wenn ich jetzt beispielsweise, ich mache jetzt mal einen ganz krassen Fall, ja, wir haben die Konstellation, dass eine Mutter irgendwann mal eine Vergewaltigung erleben musste und unter Umständen ist es gar nicht so schlecht, wenn die dann ihrer Tochter nicht ihr Bild von Sexualität mitgibt, sondern das Kind frei laufen lässt, weil unter Umständen ist dieses Medien-Pornografie-Bild immer noch besser als das Bild der Mutter. Da würde mich deine Meinung interessieren. Glaubst du, Aufklärung so in der Form gehört wirklich in jedes Elternhaus? Oder ist es vielleicht ganz gut, dass es eher in die Schule oder auch zu euch in das Kinder- und Jugendhilfezentrum fällt?
Also ich denke, dass auf jeden Fall in die Familie gehört, über Sexualität zu sprechen. Ob jetzt die Sexualaufklärung in der Familie stattfinden muss, darüber kann man sicher streiten. Ich würde behaupten, die Schule, wie du schon sagst, Schule ist der bessere und geeignetere Ort oder Fachleute, Sexualpädagogen, dass dort die Sexualaufklärung, die Sexualpädagogik stattfindet. Die Sexualerziehung, ja, die machen die Eltern ein Stück weit mit, weil es dynamisch ist und eben von Geburt an, wie schon erwähnt. Zu dem Beispiel, ja, die vergewaltigte Mutter, sie hätte, ja, es kommt immer darauf an, welchen Blick hat sie auf Sexualität. Wenn sie weiß, das war eine schlimme Erfahrung für sie und sie möchte nicht, dass irgendjemand anderem das Gleiche widerfährt, dann wäre es vielleicht schon ganz gut, dass sie von dieser Erfahrung erzählt. Vielleicht muss sie sich vorher auch professionellen Rat einholen, wie sie am besten das Thema an ihre Tochter beispielsweise bringt, damit sie weiß, wie bin ich geschützt vor sexuellem Missbrauch und allem anderen, was dazu gehört. Also sexueller Missbrauch auch als sehr wichtiges Thema innerhalb dieser Sexualerziehung, Sexualpädagogik und Aufklärungsarbeit.
Wenn du das mal gewichten müsstest, wie viel Prozent von der Arbeit, die ihr macht, ist, sage ich jetzt mal, also ich muss noch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. und zwar bei Sexualität gibt es für mich zwei ganz große Kategorien. Und zwar im Prinzip Pain und Pleasure, also sprich so die Sachen, die Spaß machen und die Sachen, über die man auch sprechen muss, aber die nicht so viel Spaß machen. Also für mich gehört zum Beispiel in dieses, was nicht so viel Spaß macht, gehört für mich, das ist jetzt einfach meine persönliche Meinung, gehört für mich zum Beispiel das Thema Verhütung mit rein. Ja, weil das ist sowas, ich hatte ja mit der Franzi auch letztens einen Verhütungspodcast aufgenommen, weil sie meinte, lass uns das auf jeden Fall machen, das sei ihr wichtig. Ich habe mich ein bisschen gesträubt, weil ich das Thema super ätzend finde. ja, weil es halt so kein Ergebnis bringt insgesamt. Ja, du stehst dann da und sagst, okay, jetzt haben wir alle Verhütungsmittel besprochen. Am Ende landen wir doch wieder beim Kondom, weil alles, was mit Hormonen zu tun hat, ist auf kurz oder lang für viele scheiße. Okay, toll. Halbe Stunde Podcast. Und in diesem Bereich gehört für mich zum Beispiel auch noch dieses ganze Missbrauchsthema und natürlich der ganz große Punkt sexuell übertragbare Krankheiten, wo es ja auch ganze Podcasts drüber gibt, was ich nicht so ganz verstehen kann. Also, auch wenn es wichtig ist, ich weiß, dass es wichtig ist, braucht mir keiner über Instagram schreiben, ich weiß, dass es wichtig ist, ich finde es trotzdem super ätzend. Und in den anderen Bereich kommt so alles, was Spaß macht. Ja, alles, was ich so neu lernen kann und so weiter. Wenn du jetzt diesen Lehrplan in Anführungsstrichen gewichten müsstest, wie viel Prozent geht so in Richtung Pain und wie viel Prozent geht so in Richtung Pleasure? Und so nach meinen Kategorien. Was würdest du schätzen?
okay, nach deinen Kategorien, ja gut, ich persönlich würde es anders kategorisieren.
Glaube ich dir,
was ja auch sofort. Kein Problem ist, klar. Ja. Das ist deine eigene Kategorisierung.
Ja.
allerdings Pain and Pleasure, ja, grundsätzlich, es ist schon richtig, das Thema Missbrauch gehört auch für mich wahrscheinlich eher so in die Ecke Pain, auch wenn es super wichtig ist, darüber zu sprechen und ich spreche auch drüber. Es ist halt leider kein angenehmes Thema. Ja. Vor allem, wenn du dann Jugendliche vor dir sitzen hast, die dann in Tränen ausbrechen und du weißt, oh Mist, da habe ich jetzt einen wunden Punkt getroffen. Auch das kann dir passieren. Und dann musst du da aus der Nummer irgendwie rauskommen, weil Sexualpädagogik ist meistens Gruppenarbeit. Und dann sitzt da eine Gruppe und ein Mädchen weint total beim Thema Missbrauch. Da muss man schauen, wie kriegt man jetzt da die Biege? Man soll es nicht totschweigen, auf gar keinen Fall. Aber dass man dann die Gruppe auffängt und dann Gespür dafür kriegt, kann ich jetzt mit diesem Thema irgendwie durchstarten und das besprechen oder schnappe ich mir das Mädchen, breche ich ab oder also sehr, sehr schwierig, weil das ist definitiv Pain und zum Glück ist das der geringere Anteil. Ich glaube, wenn nach der Gewichtung fragst eben, ja, es ist schon mehr Pleasure als Pain, es überwiegt.
Schön.
Ja,
danke, zum Glück. Danke, dass du mein Glaubenssystem stützt. Gott sei Dank.
Ja.
Ja, aber richtig krasse Situation. Du erzählst es jetzt so, gerade mit diesem Missbrauchsfall, als wäre das schon vorgekommen. Darf ich fragen, wie du dich da verhalten hast?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe das nicht so live miterlebt. Ich habe das mehr so am Rande miterlebt, weil ich bei der Jungsgruppe war. Wir hatten dann so phasenweise Jungs, Mädchen getrennt, was auch immer wieder mal Sinn macht. Da kommen dann nochmal andere Themen.
Ja, klar.
Und ja, deswegen kann ich die Reaktion von meiner Sexualpädagogen-Kollegin quasi, die kann ich jetzt nicht so eins zu eins erläutern. Ich weiß, dass sie dann trotzdem irgendwie das Thema gut, ja, ich weiß nicht, umschifft hat irgendwie und hat dann auf jeden Fall noch das Gespräch mit den Mädchen gesucht und den Mädchen dann auch Tipps gegeben und Beratungsstellen und ich glaube auch, dass sie dann eben einfach gut an die Hand genommen hat und mit ihr da den Weg gegangen ist, das Thema für sich persönlich aufzuarbeiten. Dann hat sich's für mich aber auch verloren, leider.
Okay, Ja. Was hast du denn mit der Jungsgruppe so ungefähr besprochen in diesem Bereich? Also jetzt mal, ich formuliere es jetzt mal extra provokativ, okay? Oder provokant. Im Endeffekt, beim Thema sexuellen Missbrauch sprichst du ja sozusagen mit den Tätern. Also, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, ja, da sprichst du sozusagen mit denen, die dann nachher diesen Missbrauch begehen, oftmals. Also, wenn es jetzt abseits der Familie ist. Und da würde mich natürlich schon sehr interessieren, wie gehst du damit um? Also, läuft es dann echt so, geht es dann nur um Prävention und Aufklärung irgendwo?
Ich muss vorher noch kurz aufräumen. Ich weiß, du
Ja,
meinst
bitte.
es nicht so. Nur mal jetzt die Jungs pauschal als die Täter hinzustellen, ich meine, klar, braucht man nicht
Ja.
reden. Auch Frauen sind Täter. Natürlich sind leider die Männer prozentual gesehen natürlich diejenigen, die häufiger sexuellen Missbrauch an anderen begehen. Ganz klar. Ja, gerade beim Thema sexuellen Missbrauch sind die Jungs schon auch hellhörig, weil sie einfach dann nochmal hören, ja, wo darf ich denn überhaupt hin? Also was sind so meine Grenzen? Wo ist es eine Grenzüberschreitung? Also man muss hier nicht immer gleich von der Vergewaltigung sprechen. Es geht auch ganz einfach um sexuelle Grenzüberschreitungen. Der Junge fasst dem Mädchen beim ersten Date an die Brust. Ja, wenn das Mädchen das ziemlich cool findet, dann ist alles in Ordnung. Wenn sie das nicht so cool findet, dann haben wir da eine sexuelle Grenzüberschreitung. Und die Jungs sind da sehr aufmerksam. Einfach, weil ganz ehrlich, Jungs sind im Alter 12, 13, 14, 15 Vollidioten.
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Und die wissen einfach nicht, wohin mit ihrer Pubertät und versuchen alles Mögliche, um irgendwie anzukommen, zu landen und hören dann, ja, der hatte schon Sex und der hat das schon ausprobiert und dann müssen sie dann nachziehen. Im Endeffekt hatte keiner irgendwas wahrscheinlich. Ja, aber die Jungs, also wie gesagt, die sind aufmerksam und ich glaube, die lernen da gut, wie sie Grenzen einfach erkennen können und abstecken können.
Ja, klar. Verstehe. Ja. Das mit den
Ich
Tätern war
darf's
jetzt vielleicht ein
sagen.
bisschen, es war jetzt vielleicht ein bisschen too much. Ich merke das schon, so ein paar Sachen, wie ich jetzt darauf schaue. Ich sehe, glaube ich, vieles sehr schwarz-weiß und sehr pauschal nach wie vor. Und du siehst das alles sehr viel granularer. Und
Und bunte.
ja, finde ich
Ja.
gut. Ich lerne gerade echt was. Auch. Ja, nochmal so einen anderen Blickpunkt. Und ich glaube auch, dass Kinder und Jugendliche ganz anders in ihre Sexualität starten, wenn sie diesen Blickpunkt wirklich von vornherein mitkriegen. Denn ich habe oftmals das Gefühl, dass so in welche Richtung sich die Sexualität entwickelt, das ist quasi ein Würfelspiel bei vielen. Ich habe schon von Fällen gehört. Ja, da hat jemand sein erstes Mal mit 17 bei irgendeiner Hausparty und das verkackt natürlich, weil er es einfach nicht weiß, was Sache ist, ja, weil er nicht in den Genuss mit einem Gespräch mit dir gekommen ist, zum Beispiel. Und dann erzählt dieses Mädel das rum und er wird da konfrontiert von der ganzen Klasse und ausgelacht. Und dieser junge Mensch beschließt dann mit 17, okay, Thema Sex und Thema Frauen geht mich jetzt erstmal gar nichts mehr an und hält kommt. Und lässt komplett die Finger weg bis 25. Ja, das ist sogar also so ein ganz, ganz, ganz erfolgreicher Trainer und Coach in Deutschland, über den ich jetzt da gerade spreche. Ja, der das mal auf einem Seminar erzählt hat. Und das ist dann schon krass, wenn ich so denke, okay, wenn der jetzt gewusst hätte, wie er mit dieser Situation umgeht und auch das Mädel gewusst hätte, wie sie mit dieser Situation umgeht, wäre das Ganze echt anders gelaufen. Nur bei den meisten ist es ja wie ein Würfelspiel.
Ganz genau, gebe ich dir vollkommen recht. Letztendlich ist er mit ja, mit irgendeiner Erwartung in diese Situation reingegangen, mit wie, so, ich erlebe jetzt mein erstes Mal, du sagst, er hat verkackt. Warum hat er verkackt? Weil die Frau keinen Orgasmus hatte zum Beispiel, ja, genau. Daran machen sehr viele fest und in seiner Vorstellung war aber, die muss einen Orgasmus haben. Oder um auf die Pornos zu kommen, ne? Zuerst muss geblasen werden, dann nehme ich sie von hinten, dann von vorne, dann von oben und von unten, so ungefähr. Und am Schluss geht die Ladung mal schön noch ins Gesicht, so ungefähr. War beim ersten Mal nicht. Deswegen irgendwas lief dann falsch in seiner Vorstellung. Und er hat dann wahrscheinlich für das Mädel sehr schräge Dinge versucht. Und ja klar, dann erzählt die das ihren Freundinnen. Also ich kann da voll mitgehen. Und wenn er jetzt reingeht in, mit der Vorstellung, okay, das erste Mal, ja, ist schwierig und soll schön sein für mich, soll auch schön sein für die Frau und die Erwartungshaltung ist einfach unten angesiedelt, dann wartet er nicht bis 25, bis Thema Sex und Frauen wieder aktuell wird für ihn.
Ja, der hat uns das erzählt damals, der hat wirklich ein Trauma erlebt damals. Sie hat ein Trauma erlebt, das er aufarbeiten musste. Ja, wo ich so dachte, eigentlich super überflüssig.
Ja. Absolut überflüssig, ja.
Ja. Wenn einfach so beide wissen, wie das laufen soll, beide wissen, okay, wie sensibel gehe ich denn da mit dem anderen um? Wie normal ist es eigentlich zu verkacken, in Anführungsstrichen, wie du schon sagst? Verkacken hat ja immer irgendwas mit Erwartungen und Erreichtem zu tun. Ja, und welches Verhältnis es miteinander eingeht. Und wahrscheinlich hatte er natürlich damals im Kopf und sie hatte das damals im Kopf, dass da wahrscheinlich, weiß ich nicht, ja, er hat erwartet, dass es abläuft wie im Porno und sie hat erwartet, dass es abläuft wie im Hollywood-Film.
Ja, dass es Rosen regnet.
Ja, genau, überall Rosenblätter, wollte ich gerade sagen, überall Rosenblätter rumfliegen, 100.000 Kerzen an sind im Zimmer. Dass es so hell ist wie mit einem Baustrahler auf dem Fußballfeld. Ja. Und dann war das halt nachher nicht so und dann waren irgendwo beide enttäuscht. Super überflüssig eigentlich.
Ja. Genau.
Super, super überflüssig. Okay.
Ja, Kommunikation. Ja. Ne? Auch da, man muss über Sex kommunizieren können. Und wenn ich das nie gelernt habe, dass ich offen über meine Sexualität sprechen kann, dann werde ich vermutlich auch beim ersten Mal oder auch allen weiteren Malen nicht mit meinem Partner oder Partnerin drüber kommunizieren, wie das für mich einfach ist, wie es für mich angenehm ist. Und frage auch nicht ab, hey, wie stellst du dir denn das vor eigentlich?
Ja. Und ich sehe das auch immer häufiger. Also das ist jetzt für dich. Ich habe seit 10 Tagen habe ich wieder eine Freundin, nachdem ich war also lange in einer Beziehung, 6 Jahre. Und dann ging das zu Ende im März und jetzt habe ich wieder eine Partnerin. Und da merke ich das natürlich auch. Bei mir ist es ist einfach Berufskrankheit. Bei mir geht es einfach viel um Sex. Ja, ist halt so, ja. Ich glaube, ich hab ihr das sogar beim ersten Date irgendwie, hat sie irgendwas gesagt und dann meinte ich so, dann gucke ich sie so an und grinse und dann sagt sie, du musst auch immer alles zweideutig verstehen, oder? Und dann habe ich gesagt, Dinge zweideutig zu verstehen, ist mein Job. Ja, und ich merke das natürlich auch oftmals bei Dingen, wo ich so sage, ja, sag mir mal, was gefällt dir jetzt daran und was gefällt dir nicht? Dann sagt sie, ja, das kann ich dir irgendwie auch nicht sagen. Ja, und ich bin, gut, da, so ticke ich dann halt, ich stelle mich dann halt hin und sage, ja, dann überleg mal. Ich habe Zeit.
Ja.
Dann überleg dir das bis zum nächsten Mal, weil wir, so Thema Kommunikation, wir machen halt wirkliche Sex-Talks. Ja? Und auch über Dinge, die wir nicht ausprobiert haben, sage ich dann halt, okay, wollen wir das mal ausprobieren? Wenn ja, was brauchen wir da dazu? Was ist dir dabei wichtig? Und wenn sie das nicht in Worte fassen kann, dann
ja, klar.
Dann überleg dir mal, wie du das kannst.
Ja.
Weil Kommunikation ist das A und O. Und das lerne ich besser heute als morgen.
Sonst komme ich einfach nicht weiter, ne?
Nee.
Wenn ich denke, oh Mann, ich würde dies und jenes jetzt super gerne ausprobieren, aber ich kann es ihm einfach nicht sagen, weil es mir nicht über die Lippen geht oder ich schäme mich so arg. Ja, läuft es falsch einfach.
Ja.
Und eben.
Was, glaube ich, viele nicht verstehen, was auch ein super wichtiger Punkt ist, oftmals ist Kommunikation auch so eine gewisse Vorarbeit. Also wenn ich zum Beispiel, das Gespräch steht auch noch an, dass ich ihr ganz genau sagen werde, was brauche ich von ihr, damit ich Dinge nonverbal verstehen kann. Ja, das bedeutet, wir sprechen vorher, dass wir währenddessen nicht sprechen müssen, sondern dass ich dann auch verstehe, was Sache ist, ohne dass sie mir das 1:1 sagt, weil dann muss es nicht mehr. Ja. So. Okay, Peter, jetzt kommen wir dann ziemlich zum Ende des Podcasts. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich mit meinen Interviewgästen immer mache. Ich bin schon gespannt, ob du mir dazu was sagen kannst, weil ich persönlich stelle es mir tatsächlich ein bisschen tricky vor. Und zwar, dieser Podcast heißt ja Sexercise. Und mir ist es wichtig, dass wir aus jedem Podcast einfach was mitnehmen, irgendwas, was wir wirklich anwenden können als Community, aber auch für mich persönlich. Und deswegen möchte ich dich fragen, hast du für uns irgendwas, irgendeine kleine Übung, irgendeine Kleinigkeit, die wir in den nächsten 1-2 Wochen tun und ausprobieren dürfen, um uns in unserer Sexualität weiterzuentwickeln?
Ich habe gerade vorhin schon mal davon gesprochen, vom Liebeshaus. Also das ist nicht nur für Kinder und Jugendliche, es ist tatsächlich auch für uns Erwachsene. Mhm. In meiner Ausbildung zum Sexualpädagogen bin ich auch in den Genuss gekommen, das eben praktisch einfach durchzuführen als Teilnehmer. Und ich kann es auch jedem Paar einfach nur empfehlen, sich Post-its zu nehmen und dann gemeinsam drüber zu sprechen, hey, was ist eigentlich Liebe für uns? Ja, was ist unsere Liebesbeziehung? Dann fallen dir Begriffe ein, die deine Partnerin vielleicht nicht wusste und auch andersrum. Oder man stößt sich an Begriffen. Ja, keine Ahnung, schreibst du zum Beispiel auf, Liebesbeziehung heißt für mich aggressiver Sex. Denkt sie sich, boah, nee, ich will eigentlich Kuschelsex. Und dann, klar gibt es Reibungspunkte, aber ne, nur über Reibung entsteht Wärme und Energie. Und letztendlich glaube ich, dass man sich dadurch weiterentwickeln kann. Und man groovt sich besser aufeinander ein, hat ein besseres Verständnis von seinem Gegenüber und vielleicht dann auch letztendlich ein besseres Liebesleben noch. Also die Methode kann ich jedem einfach an die Hand geben, ein Liebeshaus zu bauen.
Sehr schön, sehr, sehr coole Aufgabe, Peter. Ich schreibe mir jetzt gerade noch den Satz auf, nur durch Reibung entsteht Wärme. Den fand ich jetzt immer wieder mega, sehr, sehr gut.
Ja, Zitat, Peter.
Sehr, sehr schön. Okay, Peter, alles, also gut, wir nehmen das Liebeshaus mit als Aufgabe mit rein. Und dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Super, super cooles, interessantes Gespräch zum Thema Kinder- und Jugendarbeit, was Sexualität angeht. Herzlichen Dank, dass du da warst.
Ich sage danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut und hat auch echt Spaß gemacht. Gerne wieder.
Absolut, 100%. Gut, Peter, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Jo, danke.
Ciao, ciao. Ciao.